Caro sieht dem Tod in die Augen. Der Anblick ist kaum zu ertragen. Doch kräftige Hände umfangen wie ein Schraubstock ihren Kopf und zwingen ihren Blick direkt in die Augen der verzweifelten Frau, aus deren aufgeschlitzter Kehle das Blut spritzt. Dunkelrote Flüssigkeit ergießt sich über Caros Gesicht, ihre Bluse, ihre Hose. Sie spürt das Blut auf ihren Lippen, schmeckt Metall auf der Zunge. Sie kämpft gegen den Würgereiz. Sie zuckt, fast so wild wie die Frau, deren Körper sich dagegen wehrt, dass das Leben aus ihm herausfließt. Er erschlafft und sackt zu Boden. Die Hände lassen Caro frei. Ihre Beine geben unter ihr nach. Sie fällt in die Pfützen von Blut, direkt neben der Toten. Sie robbt weg von der Leiche, als könnte sie so diesem Wahnsinn entfliehen. Denn um nichts anderes handelt es sich. Wahnsinn. Doch sie kommt nicht weit. Stößt mit dem Rücken gegen eine brüchige Wand. Steine bröckeln herab. Es gibt kein Entkommen aus dieser Kammer und vor dem Tod. Obwohl es warm ist, zittert Caro. Schluchzend schlägt sie ihre Arme um den Körper. Warum hat man sie in dieses Verlies verschleppt? Eine kleine Kammer mit Fenstern wie Schießscharten, die sich knapp unter der Decke befinden. Draußen steht die Sonne noch immer tief. Caro erschrickt, als der Mann neben ihr auftaucht. Sein grauer Anzug ist ebenfalls mit Blut verschmiert. Sein Gesicht, seine Hände, sogar der goldene Ring an seinem Finger, mit dem er auf die Leiche zeigt. »Du hättest die Lanka retten können«, sagt er mit einem Akzent, dessen Herkunft Caro nicht näher bestimmen kann. Russisch, ukrainisch, tschechisch? »Du bist schuld an ihrem Tod!« Caro schüttelt schwach den Kopf. »Und jetzt frage ich dich zum letzten Mal!« Er wartet, bis einer seiner Schergen zu ihm tritt. Der mit dem Messer. Er ist groß und muskulös. Sein Gesicht schmal. Ohne ein Gramm Fett. Sein Kopf zur Glatze rasiert. Seine Augen sind ausdruckslos. Fast so leer wie die der Frau, die er getötet hat. »Wo ist er?« fragt der Mann im Anzug. Caro schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht.« Sie spürt die Messerklinge in ihrem Gesicht. Toni versucht endlich Schlaf zu finden. Doch obwohl er die letzten zwei Nächte kaum ein Auge zugetan hat, wälzt er sich in seinem Bett herum. Er starrt an die Wand. Die Sonnenstrahlen verscheuchen die letzten Spuren der Nacht. Seine Angst vertreiben sie nicht. Ächzend rollt er sich auf den Bauch, presst sein Gesicht ins Kissen, zieht die Decke über den Kopf und schließt die Augen. Früher als kleiner Junge hat das oft funktioniert. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Dabei hat er von Superman geträumt oder den Karatefilm mit Dolph Lundgren, die er heimlich guckte, wann immer seine Eltern nicht zu Hause waren. Und er fühlte sich richtig gut, fast unbezwingbar. Jetzt steckt ihm die Furcht weiterhin in den Knochen. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass seine Probleme beträchtlicher sind als in seiner Kindheit. Es ist Sommer. Die Sonne knallt aufs Bett und Toni schwitzt wie Sau. Er schlägt die Decke zurück. »Hallo, Toni«, sagt eine Stimme von der Schlafzimmertür. Toni zuckt zusammen und fällt um ein Haar aus dem Bett. »Scheiße, Miguel, musst du mich...« Er verstummt, als ihm klar wird, dass der Schreck, den Miguel dos Santos ihm eingejagt hat, vermutlich sein geringstes Problem ist. Irgendwie muss Toni immer an Bill Murray denken, wenn er dem großen, leicht untersetzten dos Santos gegenübersteht. nur dass er Bill Murray als einen freundlichen, amüsanten Kerl in Erinnerung hat. Der Portugiese ist das genaue Gegenteil davon. Er lächelt, als könne er Tonys Gedanken lesen. Der wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Was willst du hier?
Was glaubst du wohl?
Scheiße, Mann, soll das ein Ratespiel sein?
Tony. Dos Santos Grinsen erlischt, und er klingt, als spreche er zu einem begriffsstutzigen Kind. Worüber haben wir erst gestern Abend gesprochen?